Stellen Sie sich vor, Ihr Arbeitgeber zahlt 1 Euro für Ihre Arbeitskraft. Diesen Euro bekommen Sie natürlich nicht ausgezahlt. Zunächst gehen Beiträge ab. Für die Rentenversicherung, die Krankenversicherung, die Arbeitslosen- und Pflegeversicherung. Meist sogar mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil. Danach folgt die Einkommensteuer. Am Ende bleibt von diesem Euro weniger als die Hälfte übrig. Und wenn Sie mit dem verbleibenden Geld dann einkaufen gehen, geht's natürlich weiter. Umsatzsteuer, CO2-Abgabe, Energiesteuern, Schaumweinsteuer. Die Liste ist wirklich lang und sie wird jetzt offenbar noch länger. Die deutsche Bundesregierung plant weitere Belastungen. Ein Beispiel ist die Zuckersteuer. Nach Plänen aus dem Bundesgesundheitsministerium soll sie jährlich rund 450 Millionen Euro einbringen. Die Frage ist also, ist das Abzocke, ist das gerecht oder ist das ein Eingriff in die Freiheit der Bürger? Darüber sprechen wir mit dem Politikwissenschaftler Christoph Löwenich. Er ist Redakteur für Novo Argumente für den Fortschritt. Herr Löwenich, herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Herr Golme.
Im schwarz-roten Koalitionsvertrag sind Steuererhöhungen eigentlich nicht vorgesehen. Aber Finanzminister Klingbeil hatte sich im vergangenen Jahr schon so eine kleine Lücke offen gelassen, so ein Hintertürchen. Er sagte, man könne so etwas in turbulenten Zeiten ja nicht ausschließen. Sind Sie überrascht, dass jetzt ein regelrechter Reigen an Steuererhöhungen auf die Bürger zukommt?
Ja, wer hätte sich vorstellen können, dass Ankündigungen dieser Bundesregierung bzw. dieser Koalition nicht eingehalten werden? Also es hat mich nicht ganz vom Hocker gehauen, als ich das hörte. Da sind ja nun einige Dinge, die kommen, die alle nicht ganz überraschen können. Tabaksteuererhöhung, aber auch diese Zuckersteuer, die jetzt erstmalig eingeführt werden soll.
Die soll ja nicht nur Geld in die Staatskassen bringen, sondern gleich doppelt wirken. Also die Einnahmen fließen dann wohl auch in die gesetzliche Krankenversicherung und gleichzeitig soll sie auch zu einer gesünderen Lebensweise beitragen. Ist die Zuckersteuer damit ein politischer Geniestreich?
Es ist nicht ganz selten, dass man diese beiden Effekte hat. Also zum einen geht es natürlich darum, Einnahmen zu generieren durch die Schaffung neuer Steuern, durch die Erhöhung bestehender Steuern und das andere ist der Aspekt der Verhaltenskontrolle. Ja, also sozusagen Konsumsteuerung unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, könnte man sagen. Sagen wir mal im Drogenbereich, gewisse Substanzen, wo streng genommen der Konsum selbst nicht verboten ist, aber Beschaffung und Besitz. Das ist nun bei einer zuckerhaltigen Limonade noch nicht der Fall, aber eine Sünden- und Strafsteuer soll entsprechend erhoben werden. Wir kennen das Phänomen anderswo auch, wo es entsprechend in die Höhe geht bei der Kraftstoffbesteuerung. Wir kennen es natürlich auch von der Tabaksteuer, wo es dann durchaus auch zu Konflikten zwischen dem Ziel der Einnahmeerhöhung und der Verhaltensmaßregelung kommen kann. Im Grunde haben wir da schon länger einen Übergang von der melkenden zur schlachtenden Tabaksteuer. Soweit sind wir dann bei der Zuckersteuer noch nicht, aber was einmal eingeführt wird, kann natürlich in Zukunft auch noch weiter erhöht oder verschärft werden.
Da haben Sie ja schon jetzt insgesamt 3 sehr interessante Beispiele genannt, also Benzin, Zigaretten und Limonade. In welchen Fällen, meinen Sie, kann so eine Verhaltenssteuerung auch tatsächlich erzielt werden?
Ja, es gibt sie natürlich auch im Bereich Schnaps, da ist sie auch relativ hoch. Es gibt niedrigere Zusatzkonsumsteuern. Wir müssen ja immer sehen, man hat ja zusätzlich auch noch die Mehrwertsteuer, also Umsatzsteuer sowieso. Ja, da kommt dann immer noch was drauf, beziehungsweise die Umsatzsteuer kommt dann auf das andere drauf. Es wird also Steuer auf Steuer erhöht. Das ist schon mal eine Doppelbesteuerung.
Aber funktioniert es denn? Also tanken die Leute weniger oder rauchen die Leute weniger und werden die Leute weniger Limonade trinken?
In erster Linie ist die Wirkung, man nimmt den Leuten mehr Geld aus der Tasche. Also man kann mitunter schon, sagen wir mal, gewisse Ausweicheffekte erzielen. Aber im Kern ist es so, es trifft die Leute und es trifft sie umso stärker bei diesen indirekten Steuern, je weniger Einkommen sie haben oder je weniger Geld sie zur Verfügung haben. Das ist eine sogenannte regressive Steuer. Die Reichen sind also weit weniger belastet als diejenigen, die große Probleme haben oder aktuell auch durch die Inflation zunehmende Probleme haben, über die Runden zu kommen. Ausweicheffekte gibt es viele. Ja, bei der Tabaksteuer kann man zum Beispiel dran denken, dass mehr gedreht und gestopft wird, um da insgesamt Kosten zu sparen oder eben aus dem Ausland im legalen Rahmen oder darüber hinaus, dass ein oder andere mitgebracht wird, also aus Ländern, wo die Preise niedriger liegen. Und einen ähnlichen Effekt kann man durchaus auch bei dieser Zuckersteuer erwarten. Es ist ja geplant, bestimmte zuckerhaltige Getränke entsprechend zu besteuern, vor allem Limo und Cola. Aber wenn dann eben Fruchtsäfte nicht unter die Zuckersteuer fallen, die ja auch oft stark gesüßt sind oder generell entsprechend süß schmecken, dann kann man zum Beispiel darauf ausweichen.
Aber Sie suggerieren ja hier einen Süchtigen, der nach Zucker süchtig ist. Und wenn er halt kein Red Bull, kein Monster, keine Cola trinken kann, dann steigt er auf Orangensaft um.
Nein, also ich meine, viele trinken ja viele Getränke. Er trinkt nicht den ganzen Tag Wasser und abends ein Bier oder sonst was, sondern es gibt ja eine große Vielfalt. Also ich selbst trinke alles Mögliche, ob süß oder nicht süß. Da ist das zum Beispiel eine Option zu sagen, wenn man da eventuell Kosten sparen will, kann man das auf diese Art und Weise machen. Oder auch Heißgetränke, ja. Auch da kann man ja noch selber und dann auch ohne größere Besteuerungsprobleme entscheiden, wie viel Zucker kippt man sich in den Tee oder in den Kaffee. Also diese Möglichkeiten sind ja vorhanden. Ein Effekt der Zuckersteuer wird aber auf jeden Fall sein, sozusagen eine Reformulierung anzuregen. Ja, wenn die Menge des Zuckers besteuert wird, wird man sich halt überlegen. Bei einigen Limonaden ist das auch in den letzten Jahren schon passiert, dass man den Zuckergehalt ein bisschen reduziert. Jetzt hat man trotzdem einen bestimmten Geschmack seitens der Verbraucher und dann wird man tendenziell, hat man auch in England bei der Zuckersteuer gesehen, wird man in Richtung Süßstoffe gehen. Ob dadurch irgendetwas gewonnen wird, irgendetwas besser ist oder irgendetwas womöglich gar gesünder wird dadurch, würde ich dann doch eher bezweifeln.
Sie haben es schon angesprochen, es ist keine deutsche Erfindung. Eine ähnliche Steuer gibt es in über 100 Staaten der Welt und auch die Weltgesundheitsorganisation unterstützt solche Maßnahmen auch ausdrücklich. Sie haben ja gesagt, das hat auch so eine soziale Komponente. Führen Sie das nochmal aus, wer dann stärker und wer weniger stark belastet werden würde?
Genau, also im Gegensatz zu den direkten Steuern, die dann von Einkommen abgezogen werden, entsprechend einem Prozentsatz von deren Höhe, ist hier natürlich der Kaufpreis für alle gleich. Also wenn jetzt irgendein Arzt von den vielen, die jetzt kürzlich die Zuckersteuerkampagne der NGO Foodwatch unterstützt haben, sich eine Flasche Cola kauft, wird er die Zuckersteuer natürlich nicht merken, ja, weil Ärzte die bestbezahlte Berufsgruppe sind. Wenn jetzt aber die alleinerziehende Putzfrau entsprechend was kauft für sich und ihre Kinder, die wird ohnehin schon Probleme haben, über die Runden zu kommen, dann schlägt das natürlich viel stärker ins Kantor. Da ist übrigens auch eine gewisse Absicht dahinter, weil man bestimmtes Verhalten, das, ja, sagen wir mal, dämonisiert wird, wie Rauchen und Süßessen oder Süßtrinken, Fettessen, wie auch immer, weil man ein solches Verhalten auch sehr stark in gewissen sozialen Milieus verortet. Ja, also der gut situierte Bürger vom Prenzlauer Berg in Berlin, der die Grünen wählt, der wird im Zweifel davon ausgehen, dass sozusagen der Pöbel gewissen Konsumformen anhängt, über die man die Nase rümpft und wird in vielen Fällen diesem Pöbel es dann auch gönnen, wenn er sozusagen finanziell für einen solchen Lebensstil bestraft wird.
Pöbel ist jetzt natürlich ein hartes Wort, aber ich übernehme das jetzt mal, damit wir klar sprechen können. Der Pöbel hätte ja die Möglichkeit, dieser Steuer komplett zu entgehen, indem er sein Verhalten selber ändert, wie es ja anderen auch gelingt. Und dann wäre es super gerecht, weil er dann gar keine Ausgaben dafür hätte.
Das gilt natürlich auch bei der Mineralölsteuer. Man schafft sich entweder ein E-Auto an oder ein Lastenfahrrad. Also das wird die eben erwähnte grüne Bourgeoisie am Prenzlauer Berg auch für realistisch halten. Ist natürlich von einem Scheuklappendenken geprägt, weil verschiedenste Bedarfe, Bedürfnisse und Notwendigkeiten in der Gesellschaft bestehen. Und dazu gehört es natürlich in vielen Fällen auch, dass man eben nicht nur Wasser trinkt, sondern auch etwas, was mehr Gehalt und mehr Geschmack hat. Also die Nachfrage wird da weiterhin bestehen, nach koffeinhaltigen Getränken, nach Energy Drinks und so weiter und so fort. Die verschwindet nicht nur, weil man irgendjemandem gewissermaßen die Pistole in den Nacken hält, sondern die Bedürfnisse sind da und da gibt es natürlich auch eine gewisse Reaktanz, dass manche sich das auch nicht gefallen lassen und sagen, ja, wenn der Staat mich da bevormunden und gängeln will und mir das nehmen und das einschränken will, dann juckt mich das nicht, dann mache ich das erst recht.
Ich finde es sehr interessant, dass immer von Gerechtigkeit gesprochen wird, aber das ist ja eine Definitionsfrage und das findet jeder anders. Nehmen wir mal den bourgeoisen Prenzlauer Berger, der sich bewusst ernährt und das für gesund hält. Der könnte ja sagen, Moment, Menschen mit niedrigem Einkommen oder gar kein Einkommen rauchen häufiger, trinken mehr süße Getränke, verursachen damit höhere Gesundheitskosten, zahlen aber zugleich weniger in die gesetzliche Krankenversicherung ein, tragen sich gar nicht selber. Das ist eigentlich ungerecht und das muss verhindert werden.
Da ist zunächst mal sehr die Frage, ob bestimmte Lebensziele tatsächlich zu höheren Kosten führen. In manchen Fällen mag es durchaus sein, da kommen dann verschiedenste Faktoren zusammen, Lebensstilfaktoren neben genetischen, dass zum Beispiel bestimmte Krankheiten oder ein früherer Tod eher auftreten kann. Das ist durchaus möglich. Also ich bezweifle sehr, dass ein gewisser Zuckerkonsum das tatsächlich herbeiführen wird. Aber selbst wenn das so wäre, heißt das noch nicht unbedingt, dass die entsprechenden Personen teurer werden. Wer früher stirbt, ist dann manchmal nicht nur länger tot, sondern auch günstiger. Es kommt ganz drauf an. Also das ist tatsächlich sehr die Frage, ob das überhaupt der Fall ist. Weil letzten Endes werden die allermeisten irgendwie kranker in höherem Alter und werden dann auch vor ihrem Tod entsprechende Kosten verursachen. Ja, das gilt natürlich genauso für jemanden, der nur ungesüßten Tee und Wasser trinkt.
Mal aus der Bürgerrechtsperspektive betrachtet, ist es überhaupt legitim, wenn der Staat solche Entscheidungen für die Bürger trifft?
Aus meiner Sicht nicht. Ja, aus meiner Sicht hat das den Staat nichts anzugehen, ob ich jetzt ein Glas Cola, null Glas Cola, zwei Glas Cola am Tag trinke, ist meine Sache und die jedes anderen auch. Das ist einfach eine Anmaßung, die da stattfindet. Also nicht nur die finanzielle Anmaßung, dass man hier sagt, wir nehmen den Leuten immer mehr Geld aus der Tasche und bei den indirekten Steuern eben überproportional denen, die sich weniger leisten können, sondern es ist eben auch eine Anmaßung zu sagen, ja, ich will alles mögliche Verhalten den Menschen steuern, legales Verhalten reduzieren, minimieren, umschichten. Wie auch immer. Und das hat man natürlich in zunehmendem Maße in verschiedenen Bereichen. Man kann sich an die Corona-Zeit erinnern. Man hat es beim Tabak bis hin zu Fragen der Kinderbetreuung und so weiter, wo man dann entsprechende Anreize schafft und so weiter und so fort. Es geht also einen zunehmend übergriffigeren Staat, der sich in immer mehr Details des Lebens einmischt. Glühbirnen sind zum Thema EU-Regulierung und so weiter. Also es gibt dann zunehmend mehr Gegenstände, die reguliert, transformiert werden und beim Verhalten Verkehrsteilnehmer, Esser, Trinker wird eben auch immer kleinteiliger versucht zu steuern.
Fragen Sie mal einen Raucher, bei welchem Preis er angefangen hat zu rauchen. Das wird er wahrscheinlich noch wissen. Also ich weiß es, ich habe angefangen zu rauchen bei 4 Euro pro Packung und ich habe aufgehört bei 8 Euro pro Packung und jetzt sind wir sicherlich schon zwischen 9 und 10 Euro. Und in Großbritannien gibt es ja auch einen Beschluss von Oberhaus und Unterhaus, dass gewisse Jahrgänge niemals legal Zigaretten kaufen dürfen. Sehen Sie diese grundsätzliche Tendenz, dass der Staat erst verteuert, dann einschränkt und dann verbietet?
Ja, das ist grundsätzlich eine Salamitaktik und wenn man mit einer Sache durchkommt, geht man dann auch weiter und dann wird es eben extremer. Dann kann eben die Tabaksteuer, die ja in manchen westeuropäischen Ländern dann nochmal deutlich höher liegt als in Deutschland, kann dann eben immer weiter steigen. Man denkt sich immer mehr Maßnahmen aus in verschiedensten Bereichen der Besteuerung, der Regulierung, des Verbots und so weiter und so fort. Tabak ist ein gutes Beispiel, es gibt auch noch einige andere Dinge. Und wenn man durchkommt, geht das weiter. Wie schnell das geht, ist sehr unterschiedlich. Man hatte eben in der Corona-Zeit eine Besonderheit, dass es sehr plötzlich sehr extreme Dinge kam. Sonst ist es meistens eher eine schrittweise Entwicklung, die man hat. Und ja, wenn dann das Gefühl besteht, mit dieser scheibchenweise Einschränkung der Freiheit der Menschen kommt man durch, geht es eben immer weiter auf dieser abschüssigen Route.
Die deutsche Bundesregierung um Nina Wagen und Lars Klingbeil plant eine neue Zuckersteuer. Wir bedanken uns bei Christoph Löwenich. Er ist Politikwissenschaftler und Mitherausgeber des Buches Genuss verboten über die Regulierung der kleinen Freuden des Lebens. Herr Löwenich, herzlichen Dank.
Danke Ihnen.